Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Live von der Frankfurter Buchmesse, die Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Und bei uns ist eine Autorin, die als Journalistin rasch berühmt geworden ist, weil sie so klug und scharf schreiben konnte. Mit kaum 30 war sie schon Chefredakteurin der Berliner Taz. Dann ging es weiter aufwärts in großen Zeitungen, vor allem beim Spiegel. Aber daneben und hauptsächlich inzwischen ist sie als Autorin vorzüglicher Romane bekannt und populär geworden. Jetzt gibt es einen neuen. Alles, was ich über die Liebe weiß, da hört man natürlich sofort hin, will sofort reinschauen. Das machen wir jetzt mit ihr. Schön, dass Sie da sind. Frau Schmitter.
Danke.
Es ist bereits Ihr fünfter Roman, Frau Schmitter. Und bei allen früheren, angefangen beim ersten Frau Sartoris, war gleich ein Bestseller, fürs 25 Jahre schon her, da hieß es, stilistisch so brillant, so intelligent, so originell im Stoff, rundum super. Jetzt ein Buch über zwei Menschen, Mann und Frau, die sich verlieben und was dann so halt passiert. Das wirkt auf den ersten Blick nicht sonderlich originell. Was hat Sie denn daran gereizt, mal eine Liebesgeschichte zu erzählen?
Es gibt eine Anekdote von Billy Wilder, wie er sagte, dass er nachts aufwacht und eine geniale Filmidee hat, ganz toll. Und er sucht einen Zettel und einen Stift und schreibt das auf und schläft wieder ein und am nächsten Morgen steht auf dem Zettel Boy Meets Girl.
Und das war bei Ihnen auch so?
Ja.
Mann trifft
Frau. Ich kann nämlich nicht mit Billy Wilder vergleichen, weil der so, so wahnsinnig viel mehr Humor hat. Aber so war es.
Ja. Ich hab spontan hoch gesagt, als ich von Ihrem Buch hörte. Jetzt, nachdem ich es gelesen habe, sage ich, so ein Buch über die Liebe hat es noch nicht gegeben. Es ist verdammt originell. Bevor wir auf dieses wirklich Besondere kommen, die Liebesgeschichte beginnt doch tatsächlich hier in Frankfurt auf der Buchmesse. Wer trifft hier denn wen?
Also es gibt einige Liebesgeschichten, die werden sozusagen so anprobiert, wie man so Kleider anprobiert, aber die, wo dann beide ihre Klamotten erstmal anbehalten, die fängt auf einer Party an, nicht auf der Buchmesse, aber egal, einige fängt auch auf der Buchmesse an.
Da sehen Sie sich, da habe ich mir extra
also,
angestrichen.
Es treffen sich zwei, ja. Auch das ist ein wunderbarer Buchtitel, ich glaube, Iris Hanika. Treffen sich zwei, ja. Das ist auch ganz toll. Auch so eine schöne Buchidee.
Also beide sind nicht mehr ganz jung, arriviert er, sie Künstlerin, Malerin, er irgendwas intellektuell Akademisches. Beide haben erwachsene Kinder, sind auch beide analysierte, wie es heißt, also psychoanalytisch versiert. Und von Frankfurt spinnt sich dann die Geschichte weiter nach Berlin, wo beide leben und dann erstmal viel spazieren gehen. Und dieses Kennenlernen, aufeinander zugehen, dieses sich rantasten aneinander, umschreibt die Erzählerin ja phänomenal, so im doppelten Sinn. Ne? Ganz großartig die Blicke, die Gefühle, wie sich die Welt völlig verwandelt und der blödste Trottel, der ihm über den Weg läuft, bekommt noch ein seliges Lächeln geschenkt, weil man halt verliebt ist. Und dann macht sie das aber auch so als quasi philosophisches Phänomen mit ganz vielen Begriffen aus der Philosophie, mit Zitaten, in Fußnoten wird es erläutert, zum Beispiel das ontologische Wunder. Das Wort ist ja gleich ein bisschen peinlich. Was meint sie denn damit?
Naja, eben Ontologie ist so ein Wort, wo man zuerst denkt, was soll das? Ja, weil wir daran gewöhnt sind, dass Worte etwas erklären, was wir schon kennen. Oder dass wir wachsen ja auf mit der Sprache, als würde man Zettel auf Gegenstände betten. Ja, also ein Kind kriegt gesagt, das ist die Mama, das ist der Onkel sowieso, das ist dein Schälchen, so. Und das ist unsere erste Idee von Sprache. Und dann stellt man irgendwann fest, Sprache kann quasi Dinge erfinden. Zum Beispiel den Durchschnitt, den es nicht gibt, den man nicht anfassen kann, der eine reine Idee ist. Und Ontologie ist eben das Wort dafür, dass etwas in die Welt kommt durch Gedanken im Grunde. Und die Liebe bedeutet, dass man in einen anderen Stand versetzt wird und dass sich zwischen zwei Menschen eine Realität, das kennen wir alle, entwickelt, die es vorher nicht gab. Und das ist im Grunde ja ein Wunder.
Ich meine, es wird jedenfalls dann im Buch eine gewaltige Phänomenologie der Liebe. Ich habe mir gedacht, was für eine Arbeit haben Sie eigentlich mehr gelesen, Philosophie über die Liebe und was, wer alles was über die Liebe geschrieben hat, oder war es doch mehr auch so ein in sich hineinhorchen, was mit einem da vor sich geht, wenn einen der Blitz getroffen hat?
Es gibt ja einen ganz großen Vorteil beim Alter, nämlich man hat schon mehr gelesen. Und das ist irgendwo aufbewahrt. Es war eigentlich eine Phase von, im Englischen wiederum, Ontologie, Sprachontologie, gibt es ein Wort, das heißt Serendipity. Das ist Findeglück.
Das muss ich immer fünfmal nachschlagen, weil ich es immer wieder vergesse. Oh, genau. Furchtbar.
Und man vergisst es immer wieder, weil es tatsächlich etwas aufspeichert, eine Erfahrung. Ja. Die, aber dann irgendwann hat Findeglück heißt, ich habe was nicht gesucht, aber es fällt mir zu. Und alle kreativen Prozesse laufen eigentlich so. Man hat ein Thema und ganz egal, ob man unter der Dusche steht, wie es immer wieder heißt, stellen sich unter die Dusche, dann fällt ihnen was ein oder Kaffee trinkt oder was ganz anderes macht. Auf einmal kommt ein Einfall. Man findet etwas. Das heißt, ich habe nicht systematisch gesucht, sondern ich habe eher in mich reingehorcht und in die Wissensbestände, die ich habe und dann nochmal hin und wieder bin ich in die Stabi und habe so ja auch da wieder Findeglück erlebt.
Auf jeden Fall bibbert und zittert und freut man sich mit der Frau natürlich auch auf den Moment, in dem sie sich dann richtig mal in die Arme sinken und dann läuft aber gleich in der ersten Nacht alles schief und verquer. Wieso denn?
Ja, wenn man das will, müsste man ja gar keine Bücher schreiben und müsste auch keine lesen. Aber ich glaube, dass je älter man wird, werden die Dinge komplexer, das macht sie auch schöner. Und dann kommt ja das zu, dass bei der Liebe, deswegen ist sie ja so ein interessantes Phänomen, man erlebt es als etwas Intimes, was nur einem selbst gehört und nur mit einem selbst zu tun hat. Aber es ist ja alles sozial geformt. Und zwar nicht nur im Sinne von, welche Affekte prämiert eine Gesellschaft, was ist willkommen, was wird eher unterdrückt, sondern auch, wir haben ja alle so ein Skript im Kopf, wie eine Liebe zu verlaufen hat, wie die Stadien sind. Vielleicht nicht ganz so mechanisch wie die Dating-Regeln der Amerikaner, so was passiert beim ersten und was beim zweiten und was beim vierten. Und trotzdem haben wir eine Ahnung davon, wie es laufen wird. Aber die Libido richtet sich nicht unbedingt nach dem Skript oder es fühlt sich nicht ganz richtig an. Und daraus kann natürlich ein irres Chaos entstehen.
Ich meine, ich habe ja die ganze Zeit auf den Satz gewartet, den jedermann fürchtet, das kann doch jedem mal passieren. Es ist dann leider Schluss mit der schönen Philosophie der Liebe der Erzählerin und es ist nur noch Elend, Elend, Elend und man fühlt und leidet mit ihr, weil sie wirklich verzweifelt ist, dass es eigentlich nicht gelingt mit den beiden. Und alle ihre Freunde, sogar ihre Psychotherapeutin sagen es laut, ach komm, der Typ ist ein verkorkster Macho, ein Idiot, schieß ihn in den Wind.
Und sowas soll es doch eigentlich gar nicht geben.
Und sie kriegt das aber nicht hin und versinkt im Sumpf des Herzeleids sowas von. Und ich habe mich gefragt, oh Gott, wie konnten sie ja das antun? Ich meine, die Frau, die ist doch echt klug. Ja. Ja, die muss doch merken, hey, meine Güte, an was für ein Eimer sie da geraten ist.
Naja, es gibt die Unbelehrbarkeit der Affekte. Das ist das eine. Man fühlt nicht, wie man will. Man denkt ja noch nicht mal, was man will. Und das Zweite ist, dass natürlich in der Liebeswahl immer auch Geschichten des Unbewussten eine Rolle spielen, die sich im Grunde erst verkörpern oder bekleiden und dann manchmal entkleiden, wenn man mit realen Personen zu tun hat. Das ist ja auch ein Übertragungsgeschehen. Also gerade bei rasender Verliebtheit ist es schon auch so, dass zwei Leute ein Problem miteinander lösen wollen, dass da unerfüllte Wünsche aus der Kindheit herumspuken, die entweder eine gute Form finden und eine gute Gestalt oder eben auch nicht.
Ich habe ja gedacht, wären die beiden doch besser nicht so im herbstlichen Berlin um den Schlachtensee gelatscht, sondern wären nach Rom geflogen, übers Wochenende im Hotel dann das Bett kaum verlassen, zwischendurch raus in die prächtige Stadt zu Scaloppina al Limone. Das muss man doch machen als frisch Verliebte, dann wäre das vielleicht besser gelaufen, oder?
Ich weiß nicht, ob das nicht, das ist ja auch wieder eine Idee, ne? Das ist ja auch so ein Skript. Wir fahren nach Venedig, es gibt schauerliche Geschichten über Paare in Venedig.
Ich habe eine tolle.
Ah ja, okay. Ich finde, da braucht man echt einen robusten Optimismus, um zu sagen, hey, wir sind verliebt, wir fahren nach Venedig. Ich würde es nicht tun.
Wir machen nachher noch einen Ausflug, definitiv in die ewige Stadt nach Rom. Aber hier in der Leserin erstmal Dankeschön, Elke Schmitter.